Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, ich grüße euch herzlich an diesem Abend im Namen unseres Herrn Jesus Christus zu dieser Bibelstunde und zu der Betrachtung seines Wortes. Wir haben letzte Woche in der Bibelstunde das 11. Kapitel der Offenbarung begonnen auszulegen und hier wurde von den zwei Zeugen einiges berichtet und heute wollen wir fortfahren, von diesen zwei Zeugen zu hören, wer diese Zeugen waren oder was sie getan haben und was mit ihnen passiert ist. Und ich lade euch ein, mit mir gemeinsam die Offenbarung aufzuschlagen, das 11. Kapitel, die Verse 7 bis 14, wollen wir gemeinsam lesen und dann noch im Anschluss daran beten. Offenbarung, Kapitel 11, die Verse 7 bis 14. Hier ist von diesen zwei Zeugen die Rede. Und hier heißt es in Gottes Wort: Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen und wird sie überwinden und sie töten. Und ihr Leichnam wird auf der Straße der großen Stadt liegen, die geistlicherweise Sodom und Ägypten heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen sehen ihren Leichnam 3 Tage und einen halben und erlauben nicht, dass ihre Leichname ins Grab gelegt werden. Und die, die auf der Erde wohnen, freuen sich über sie und frohlocken und werden einander Geschenke senden, weil diese zwei Propheten die quälten, die auf der Erde wohnen. Und nach den 3 Tagen und einem halben kam der Geist des Lebens aus Gott in sie, und sie stellten sich auf ihre Füße, und große Furcht fiel auf die, die sie anschauten. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel zu ihnen sagen: Steigt hier herauf. Und sie stiegen in den Himmel hinauf, in der Wolke, und ihre Feinde schauten sie an. Und in jener Stunde geschah ein großes Erdbeben, und der 10. Teil der Stadt fiel, und 7000 Menschennamen kamen in dem Erdbeben um. Und die übrigen wurden von Furcht erfüllt und gaben dem Gott des Himmels Ehre. Das 2. Wehe ist vorüber, siehe, das 3. Wehe kommt bald. Amen. Lasst uns noch gemeinsam zum Gebet aufstehen. Herr Jesus Christus, unser Herr und Heiland, wir beugen uns an diesem Abend vor dir und danken dir von ganzem Herzen, dass du uns deinen Geist gesendet hast, der uns in alle Wahrheit leitet. Du hast es versprochen, wir haben es schon oft erlebt. Dein Geist ist es, der uns die Augen öffnet. Dein Geist ist es, der dieses Wort, das wir eben gelesen haben, gehaucht und inspiriert hat. Und dein Geist ist es, der heute Abend dieses Wort auch aufschließt und uns offenbaren kann, was du mit diesem Text sagen wolltest. Und wir sitzen zu deinen Füßen an diesem Abend und erbeten und flehen, Herr Jesus Christus, sei uns gnädig. Wir sind dein Volk, das du erkauft hast, und wir benötigen deine Gnade. Wir benötigen Trost. Wir benötigen Zuspruch. Wir benötigen Hoffnung. Wir benötigen Kraft. Und all das brauchen wir, und wir beten, dass du uns durch diesen Text und durch deinen Geist und durch deine Gegenwart genau das gibst, worum wir dich bitten, in deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Nimm gerne Platz. In der letzten Bibelstunde haben wir einige Aspekte dieser zwei Zeugen näher betrachtet. Insgesamt waren es 3 Punkte über diese zwei Zeugen, die wir schon gesehen haben. Erstens haben wir den Auftrag betrachtet, den sie hatten. Sie waren oder sie werden sein wie Propheten des Alten Testaments. Sie werden mit Sacktuch bekleidet sein und sie werden auf der Straße Buße predigen. Sie werden die Menschen zur Umkehr aufrufen. Dass sie zu zweit auftreten, bestätigt ihr Zeugnis, bestätigt ihre Autorität, dass sie das, was sie sagen, Gewicht hat. Das, was sie sagen, hat Autorität von Gott. Wir haben uns zweitens auch ihre Identität angeschaut, wer sie sind. Obwohl es gute Gründe dazu gibt, dass diese zwei Zeugen Elia oder auch Henoch oder auch Mose sein könnten, sagt uns der Text nicht explizit, wer sie sein werden. Der Text sagt uns nicht, dass es Elia, Henoch oder Mose sein wird. Deswegen haben wir es auch mal so stehen gelassen. Vielmehr hat uns der Text hier in Offenbarung 11 in Sacharja Kapitel 3 und 4 verwiesen, wo von den zwei Ölbäumen und den zwei Leuchtern geredet wird, die für Josua und für Zerubabel standen, die im Alten Testament das Volk Israel aus der Gefangenschaft zurück nach Jerusalem geführt haben. Und durch diese beiden Leuchter, durch diese beiden Ölbäume, Josua und Zerubabel, geschah eine geistliche Erweckung in Israel. Und diese zwei Zeugen, die in der Zukunft auftreten werden, werden auch als Ölbäume und Leuchter beschrieben, was uns einfach ein Hinweis dafür ist, dass diese beiden Zeugen für Israel ein großer Segen sein werden. Sie werden eine Erweckung in Israel hervorbringen durch ihre Verkündigung, durch ihren Dienst. Das ist also ihre Identität. Und als Drittes haben wir von diesen zwei Zeugen gesehen, in welcher Kraft sie auftreten, mit welcher Vollmacht sie auftreten werden. Sie werden Zeichen und Wunder tun, gleich den Propheten des Alten Testaments. Sie werden den Himmel verschließen, sie werden Feuer vom Himmel regnen lassen oder aus ihrem Mund wird Feuer kommen. Sie werden Wasser zu Blut machen, ähnlich wie Elia oder auch Mose diese Wunder gewirkt haben. Also sie werden in der Kraft und im Auftrag Gottes auftreten und große Dinge tun. Diese drei Punkte haben wir bereits betrachtet von den zwei Zeugen. Heute, der Text, den wir jetzt gelesen haben, gibt uns drei weitere wichtige Informationen über diese zwei Zeugen. Weniger von ihrer Person, vielmehr von dem, was sie tun werden oder was mit ihnen passieren wird. Drei weitere Informationen. Erstens, die Verse 7 bis 10 berichten uns von ihrem Tod. Gottes Zeugen werden getötet. Die zweite Information, die uns der Text liefert, finden wir in den Versen 11 bis 12, ihre Auferstehung und Himmelfahrt. Gottes Zeugen werden auferstehen. Und die dritte Information, die finden wir in den Versen 13 bis 14. Hier wird die Auswirkung ihres Dienstes beschrieben, Gottes Zeugen und ihre Auswirkung. Diese drei Informationen, ihr Tod, ihre Auferstehung und ihre Auswirkung, wollen wir mit Hilfe des Geistes Gottes heute Abend erforschen. Und wir werden sehen, dass Gott, der Allmächtige, diese zwei Zeugen, diese zwei Männer in der Zukunft gebrauchen wird, um große Dinge auf dieser Erde und in besonderer Weise unter seinem Volk in Israel, unter den Juden tun wird. Und wir wollen ermutigt werden, in der Gegenwart durch dieses Zeugnis dieser zwei Zeugen selber treue Zeugen Christi zu sein. Wir wollen ermutigt werden, durch diesen Text von diesen zwei Zeugen lernen, als Gemeinde, aber auch jeder persönlich treue Zeugen zu sein. Und wir wollen ermutigt werden, indem wir sehen, welche große Dinge Gott tun kann und tun wird. Nun lasst uns zum ersten Punkt, zur ersten Information dieser zwei Zeugen kommen. Gottes Zeugen werden getötet. In den Versen 7 bis 10 wird uns dies ausführlich berichtet. Und hier sehen wir zunächst in Vers 7, wer diese beiden Zeugen töten wird. Dann lesen wir in Vers 8, wo, an welchem Ort diese beiden Zeugen getötet werden. Und in den Versen 9 bis 10 begegnet uns dann eine Reaktion der gottlosen Menschen, wie sie auf den Tod dieser zwei Zeugen reagieren. Also zunächst Vers 7, wer wird diese beiden Zeugen töten? Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen und wird sie überwinden und sie töten. Zunächst mal eine wichtige Information hier am Anfang. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben. Also Gott hat eine Frist gesetzt. Wie lange diese beiden Zeugen auf dieser Erde wirken werden, wie lange diese beiden Zeugen in Jerusalem wirken werden. Und bis zu dieser Frist werden sie nicht angetastet. Bis zu dieser Frist werden sie ihr Zeugnis ausführen. Sie werden ihren Auftrag ausführen. Gott wird sie schützen und sie zurüsten und sie bewahren und sie befähigen, das Zeugnis auszuführen, wozu sie ausgesendet wurden. Ihr Zeugnis vollendet. Und wenn sie dann ihr Zeugnis in Treue und in Vollmacht vollendet haben, erst dann wird das Tier aus dem Abgrund heraufsteigen. Erst dann wird Gott es zulassen, dass das Tier aus dem Abgrund kommt, um diese zwei Zeugen zu töten. Und hier in Vers 7 begegnet uns zum allerersten Mal dieses Tier, Dieses Tier wird über 30 Mal, insgesamt zwischen 36 und 37 Mal in der Offenbarung erwähnt. Und in den Kapiteln 13 und 17 wird uns ausführlich beschrieben, wer dieses Tier ist, woher dieses Tier kommt und was dieses Tier machen wird. Aber zunächst die Informationen, die wir aus dem Propheten Daniel und auch aus der Offenbarung über dieses Tier haben, machen deutlich, dass es sich hier um einen König oder auch ein Königreich handeln muss. Dieses Tier, das aus dem Abgrund steigt, muss ein König sein. In Daniel Kapitel 7 werden uns vier Tiere beschrieben. Und dann heißt es in Daniel Kapitel 7, Vers 17, wird Daniel erklärt, wer diese Tiere sind. Und dort heißt es in Daniel Kapitel 7, Vers 17, diese großen Tiere, es sind vier Könige werden von der Erde aufstehen. Also hier wird uns die Erklärung gegeben, wer diese Tiere sein werden. Es werden Könige sein, es werden Königreiche sein. Wir müssen hier also nicht spekulieren, wer oder was ist das Tier. Es wird ein König sein, der in einem Königreich regieren wird. Dieses Tier, das uns in Offenbarung begegnet, ist das vierte und letzte Tier, das in Daniel Kapitel 7 beschrieben wird. Das ist das antichristliche Königreich, wo der Antichrist regieren wird in der Zukunft. Wir werden in den nächsten Bibelstunden näher auf dieses Tier eingehen, näher auf sein Wirken und hier mehr Informationen bekommen. Aber zunächst wollen wir es stehen lassen. Es wird der Antichrist sein, der aufsteigen wird und der diese beiden Zeugen verfolgen, überwinden und am Ende töten wird. Und dieses Tier, dieser Weltherrscher, dieser Antichrist, es wird uns gesagt, er wird aus dem Abgrund heraufsteigen. Der Abgrund ist uns schon begegnet in der Offenbarung, und zwar im 9. Kapitel, in der 5. Plage, wo beschrieben wird, dass aus dem Abgrund Plagen kommen werden, Heuschrecken kommen werden. Und wir haben herausgefunden, dass der Abgrund der Ort ist, wo sich die Dämonen aufhalten, also ein dämonischer, ein teuflischer Ort. Das heißt, diese Armee, die in Kapitel 9 beschrieben wird, wird eine dämonische Armee sein, eine dämonische Macht sein. Das heißt, wenn es hier bedeutet, dass das Tier, der Antichrist, aus dem Abgrund heraufsteigen wird, bedeutet es, dieser Herrscher wird mit einer dämonischen und teuflischen Macht und Autorität auftreten. Das bedeutet nicht in erster Linie, dass er irgendwie aus dem Abgrund auf diese Erde kommt und da wird ein Monster auf dieser Erde sein und regieren. Dass das Tier aus dem Abgrund kommt, bedeutet, er wird eine dämonische und teuflische Autorität haben. Das wird uns insbesondere in Kapitel 13, Vers 7 der Offenbarung beschrieben. Kapitel 13, Vers 2b. Dort heißt es, und der Drache, das ist der Teufel, gab ihm, dem Tier, seine Macht und seinen Thron und große Gewalt. Der Teufel höchstpersönlich wird dem Tier, dem Antichristen, seine Macht geben. Er wird also in dämonischer Macht auftreten. Und er wird diese zwei Zeugen verfolgen und sie töten. Hier in diesem Text wird uns explizit davon berichtet, dass die zwei Zeugen von dem Tier überwältigt und getötet werden. Aber im Laufe der Offenbarung werden wir auch sehen, dass nicht nur diese zwei Zeugen verfolgt und getötet werden, sondern in dieser Zeitepoche wird der Antichrist, das Tier, alle Heiligen verfolgen und töten. Das lesen wir in Offenbarung Kapitel 13, Vers 7. Und ihm wurde gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden. Und ihm wurde Gewalt gegeben über jeden Stamm und jedes Volk und jede Sprache und jede Nation. Sein Augenmerk wird sein, diese zwei Zeugen zu töten und zu vernichten, weil sie die Menschen quälten, wir werden es noch sehen. Aber auch all diejenigen, die sich treu zu Gott bekennen und sich nicht zu diesem antigöttlichen und antichristlichen Weltsystem bekennen oder sich dem beugen, auch diese werden verfolgt werden von dem Antichristen. Aber es ist wichtig hier zu bemerken, dass Gott es zulässt. Gott lässt es zu, und zwar zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also Gott hält immer noch die Zügel in seiner Hand. Weiter in Vers 8 lesen wir dann, an welchem Ort diese beiden Zeugen getötet werden. Und ihr Leichnam wird auf der Straße der großen Stadt liegen, die geistlicherweise Sodom und Ägypten heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Hier ist von dem Leichnam dieser zwei Zeugen die Rede. Und dieses griechische Wort Leichnam ist ein ziemlich hässliches und unschönes Wort und es deutet auf einen gewaltsamen Tod hin. Und hier wird beschrieben, dass die Leichname dieser zwei Zeugen auf dem Boden liegen bleiben, und zwar für 3,5 Tage. Und in der antiken Welt war es die höchste Form von Entehrung und Verachtung, wenn man einen Leichnam nicht begraben hat, sondern mitten auf dem Feld oder auf der Straße liegen ließ. Es war ein Zeichen der höchsten Verachtung und Abscheu. Und hier wird uns beschrieben, dass diese zwei Zeugen auf brutale und gewaltsame Art und Weise ermordet werden und gleichzeitig noch Spott und Hohn mit ihnen getrieben wird, indem sie nicht begraben werden, sondern auf der Straße liegen bleiben. Und zwar in einer Stadt, wie es hier heißt, die geistlicherweise Sodom und Ägypten heißt. Nun, diese beiden Städte, Sodom und Ägypten, sind Städte, die uns aus dem Alten Testament bekannt sind, nicht wahr? Und womit werden diese beiden Städte eigentlich immer in Verbindung gesetzt? Immer mit Sünde, mit Hurerei, mit Götzendienst, mit Abgötterei. Sodom und Ägypten sind Wahrzeichen des höchsten Götzendienstes und der größten Gottesverachtung im Alten Testament. Und hier wird uns weiter berichtet, dass diese Stadt die Stadt ist, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Der Herr dieser zwei Zeugen ist Jesus Christus. Und er wurde wo gekreuzigt? In Jerusalem. Nun, außerhalb von Jerusalem, aber dort hat er gewirkt und dort wurde er verfolgt und dort wurde er auch hingerichtet. Hier haben wir also einen Hinweis darauf, dass in der Zukunft Jerusalem der Ort ist, der bekannt für Götzendienst und Unzucht und Hurerei ist. Und an diesem Ort werden diese zwei Zeugen auftreten, an diesem Ort werden diese zwei Zeugen predigen und an diesem Ort werden die zwei Zeugen auch hingerichtet werden und einfach auf der Straße liegen gelassen. Der Grund, wieso dieser Ort Jerusalem in der Zukunft ein Ort ist, der bekannt sein wird für Götzendienst und für Abgötterei, ist meiner Meinung nach, oder so wie ich den Text verstehe, der Grund, weil der Antichrist in Jerusalem regieren wird. Es wird sein Sitz sein. Deswegen wird Jerusalem zu der Stadt, wo Götzendienst praktiziert wird in gewisser Weise. Wir haben gesehen, dass der Tempel dort wieder stehen wird und dass Juden im Tempel den wahren Gott anbeten werden. Aber Jerusalem wird auch zu einer sehr, sehr unschönen Stadt werden. Und nun begegnet uns in den Versen 9 bis 10 auch die Reaktion der Gottlosen auf den Tod dieser zwei Zeugen. Und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen sehen ihren Leichnam 3 Tage und einen halben und erlauben nicht, dass ihre Leichname ins Grab gelegt werden. Und die, die auf der Erde wohnen, freuen sich über sie und frohlocken und werden einander Geschenke senden, weil diese zwei Propheten die quälten, die auf der Erde wohnen. Hier ist die Rede von Völker und Sprachen und Stämmen und Nationen. Dies begegnet uns bereits schon in der Offenbarung und wird uns auch weiterhin immer wieder begegnen. Und damit sind einfach die ganze Weltbevölkerung gemeint. Alle Nationen, alle Stämme, alle Sprachen. Und all diese Menschen werden diese zwei Zeugen sehen, wie sie auf der Straße tot liegen. Und sie werden sich freuen. Nun, heutzutage ist es keine Kleinigkeit oder kein Problem mehr, dass die ganze Welt etwas sieht. Wenn wir uns das Internet anschauen oder YouTube oder Netflix oder sonstige Dinge, Facebook und Twitter und all diese Sachen, ein Video, das heute gedreht wird, kann in 5 Minuten durch die ganze Welt kursieren und alle Menschen sehen das Video. Und ich sehe hier kein Problem damit, dass diese zwei Zeugen predigen das Evangelium. Diese zwei Zeugen verkündigen Christus, den einzigen Herrn. Christus, den Sohn Gottes, der auf diese Erde gekommen ist, um für die Sünde der Welt zu sterben. Christus, der Herr aller Herren und der König aller Könige. Und diese Predigt, diese Verkündigung, und Christus wird wiederkommen und er wird regieren und er wird richten, diese Verkündigung quält die Menschen. Wenn es hier heißt, dass diese zwei Zeugen die Menschen quälten, brauchen wir nicht in erster Linie an ihre Wunde und an ihre Gerichte denken, die sie herbeibringen werden. Ich glaube, in erster Linie, das, was die Menschen quälen wird, wird ihre Verkündigung sein. Und dann werden sie getötet werden und die Menschen werden sich endlich freuen. Endlich sind diese zwei Plagegeister tot. Endlich hören sie auf, von Sünde zu reden und von diesem Jesus zu reden. Und endlich haben wir unsere Ruhe von diesen zwei Zeugen. Und dieses Video wird in der ganzen Welt kursieren, dass dort zwei Menschen auf der Straße liegen, tot. Zwei Menschen, die irgendwie lächerlich von einem Jesus geredet haben. Jetzt sind sie tot. Das wird alle Nationen, alle Sprachen, alle Stämme werden es sehen und sie werden sich freuen, sie werden frohlocken, sie werden einander Geschenke senden. Diese Ausdrücke, die hier verwendet werden, zeugen von höchster Freude, von höchster Euphorie, von einem großen Jubel und von einem großen Fest, das auf der ganzen Erde abgehalten werden wird. Dieser Vers hat eine enge Parallele zu einem Vers, den wir in dem Buch Esther des Alten Testaments finden. Lass uns einen Moment in das Buch Esther hineinschauen. Esther kommt nach Nehemia, Ezra, Nehemia, Esther. Kapitel 9. In diesem Buch wird uns eine Geschichte geschildert, wie Haman, einer der obersten Hofbeamten des Königs Artaxerxes, die Juden hasst und sie umbringen will. Und er erlässt ein Gebot, dass alle Juden in Susa und in all den Landschaften von dem König Artaxerxes getötet werden. Und diesen Erlass unterschreibt der König und alle Juden werden an einem bestimmten Tag umgebracht werden. Durch Gottes Gnade und durch Gottes Souveränität wendet sich das Blatt. Esther spricht für das jüdische Volk vor dem König und der König, das Blatt wendet sich. Und am Ende sind es sogar die Juden, welche ihre Widersacher töten werden. Und dann lesen wir in Esther Kapitel 9, Vers 19 folgendes. Darum feiern die Juden des offenen Landes, die in den offenen Städten wohnen, den 14. Tag des Monats Adar als einen Tag der Freude und des Gastmahls und als eines Festtags, wo man einander Teile oder Geschenke sendet. Freude, Gastmahl, Geschenke. Ähnliche Begriffe finden wir in der Offenbarung. Also die Juden freuten sich darüber, dass sie über ihre Feinde triumphiert haben. Und das führte dazu, dass sie Feste gefeiert haben, dass sie einander Geschenke gesendet haben. In der Offenbarung freut sich der Antichrist und sein Gefolge darüber, dass sie ihre Feinde, die zwei Zeugen, umgebracht und triumphiert haben über sie. Und das führt in ihnen dazu, dass sie ein Freudenfest feiern. Nebenbei erwähnt, führte dieser Triumph im Buch Esther dazu, dass das große Fest der Juden, das Purimfest, eingeführt wurde, ein Feiertag. Manche Ausleger gehen so weit und sagen, dass wir davon ausgehen können, dass auch der Antichrist dann in gewisser Weise diesen Tag, wo die zwei Zeugen getötet werden, zu einem Festtag, zu einem Feiertag ausrufen wird. Nun, ob das so sein wird oder nicht, spielt keine große Rolle. Es ist nur interessant, diese Parallelen zu sehen. Wir sehen hier also eine große Freude von den gottlosen Menschen über diesen Triumph der zwei Zeugen. Nun, wisst ihr, der Teufel, als er gesehen hat, wie Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, dachte er hat gesiegt. Er dachte, er hat triumphiert. Den Samen der Frau, auf den er so lange gewartet hat, endlich habe ich ihn besiegt. Aber Jesus ist stärker als der Teufel und den Tod hat er besiegt. Und er hat der Schlange den Kopf zertreten. Hier, bei den zwei Zeugen, wird der Teufel auch denken, ich habe endlich gesiegt, diese zwei Zeugen, die wieder von diesem Samen der Frau reden. Ich habe sie besiegt, ich habe triumphiert über sie. Der Antichrist wird sich freuen. Doch Gott wird zeigen, dass er letztendlich der Triumphierende ist, dass er letztendlich gesiegt hat. Und das zeigt er, indem er diese beiden Zeugen wieder zum Leben auferwecken wird. Und das ist die zweite Information, die wir aus diesem Text her bekommen. Gottes Zeugen werden auferstehen. Verse 11 bis 12. Und nach den 3 Tagen und 1/2 kam der Geist des Lebens aus Gott in sie, und sie stellten sich auf ihre Füße, und große Furcht fiel auf die, die sie anschauten. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel zu ihnen sagen: Steigt hier herauf! Und sie stiegen in den Himmel hinauf in der Wolke, und ihre Feinde schauten sie an. In diesen 2 Versen wird uns berichtet, dass diese 2 Zeugen nach 3,5 Tagen auferstehen werden. Und dann wird uns auch von der Reaktion der Gottlosen wiederum berichtet. Nun, das Wunder der Auferstehung und der Himmelfahrt dieser 2 Zeugen. Ein großes Fest findet statt. Die ganze Welt feiert. Firmen werden dicht gemacht. Bezahlten Urlaub 3,5 Tage. Geht nach Hause, feiert, sendet euch Teile, sendet euch Geschenke. Die 2 Zeugen sind tot und der ganzen Welt wird gefeiert. Auf einmal kursiert überall wiederum ein Video durch die Welt, wie diese 2 Zeugen auf ihren Beinen stehen. Also diese Freude war vielleicht eine große Freude, aber sie war nur eine kurze Freude. Nur 3,5 Tage freuten sich oder werden sich die Menschen freuen. Nach 3,5 Tagen, so heißt es hier, kam der Geist des Lebens aus Gott in sie. Geist, dieses Wort Geist, das hier verwendet wird im griechischen Pneuma, bedeutet auch Geist, Wind oder Hauch. Dieser Begriff wird im Neuen Testament immer für den Heiligen Geist verwendet, aber auch im Alten Testament begegnet uns dieser Begriff oft im Zusammenhang dort, wo Gott Leben schafft, dort, wo er Odem haucht. Das ist dasselbe Wort, das auch im Alten Testament immer wieder verwendet wird. Und wir haben hier eine gewisse Parallele zum Buch Hesekiel, Kapitel 37. In diesem Buch, in diesem Kapitel, wird uns beschrieben, wie Gott Hesekiel in einer Vision zu einem Tal voller Totengebeine schickt. Und Hesekiel sieht ein Tal, wo unzählige Knochen liegen, wo unzählige verdorrte Knochengebeine liegen. Und Gott stellt ihm diese Frage: Können diese Gebeine leben? Können sie leben? Und dann lesen wir, lasst uns ganz kurz Hesekiel Kapitel 37 aufschlagen. Dann lesen wir den Auftrag, den Gott Hesekiel gibt. Hesekiel sagt: Du weißt es, du kannst sie zum Leben bringen, du weißt es. Und dann lesen wir in Hesekiel Kapitel 37 die Verse 4 bis 5, den Auftrag, den Gott Hesekiel gibt. Da sprach er zu mir: Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen: Ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, Jahwe, zu diesen Gebeinen: Siehe, ich bringe Odem oder Geist in euch, dass ihr lebendig werdet. Das ist der Auftrag, den Hesekiel von Gott bekommt. Er soll weissagen, er soll Gottes Wort sprechen. Und dann ist er gehorsam. Und in Vers 7 sehen wir, wie er diesen Auftrag ausführt. Und ich weissagte, wie mir geboten war, da entstand ein Geräusch, als ich weissagte, und siehe, ein Getöse. Und die Gebeine rückten zusammen, Gebein an Gebein. Und dann lesen wir in Vers 10, was passiert. Und ich weissagte, wie er mir geboten hatte, und der Odem oder der Geist kam in sie, und sie wurden lebendig und standen auf ihren Füßen, ein überaus großes Heer. Also hier ist dasselbe, also der Geist oder der Odem Gottes kam in diese toten Gebeine, die Hesekiel sieht, und sie werden lebendig und stellen sich auf ihre Beine. Und ich glaube, so wie ich den Text hier verstehe, ist es geistlich zu verstehen, und hier wird uns von der Wiederherstellung Israels berichtet, die in der Zukunft noch passieren wird, wo Gott sein Volk sammeln wird. Das tote, geistliche Volk Israel wird wieder gesammelt werden, und Gott schenkt ihnen den Geist des Lebens, dass sie wiedergeboren werden und Gott in Wahrheit erkennen werden. Aber genauso wie es geistlich in Israel passieren wird, so wird es leiblich bei diesen 2 Zeugen passieren. Ihr Leib, ihr Körper wird in der Stadt liegen, tot, und Gott wird den Odem des Lebens in sie hineinhauchen und sie werden sich auf ihre Beine stellen. Sie werden wieder lebendig werden. Und die Menschen werden es sehen. Die Reaktion dieser Menschen wird uns beschrieben in der Offenbarung, wenn wir zurückgehen in Offenbarung Kapitel 11. Hier wird gesagt, und große Furcht fiel auf die, die sie anschauten. Große Furcht, ein Entsetzen, ein Schrecken, ein Staunen. Wie kann das passieren? Wie ist das möglich? Ich meine, das sind nicht die ersten Menschen, die auferstehen. Im Alten Testament und zur Zeit Jesu sind einige Menschen auferstanden. Aber für mich wäre es ein Wunder, wenn ich jetzt jemanden Toten auferstehen sehen würde. Und hier werden zwei Menschen auferstehen. Und ich würde mich fürchten. Ich würde mich fürchten. Wenn ich gesehen habe, wie jemand tot da liegt und er auf einmal lebendig ist. Und hier fällt große Furcht, ein großes Entsetzen auf diejenigen, die sie anschauten. Und in Vers 12 wird uns berichtet, dass sie in den Himmel auffahren und ihre Feinde schauten sie an. Hier heißt es. Wir haben eine ähnliche Situation in der Apostelgeschichte von der Himmelfahrt unseres Herrn Jesus. Dort waren es aber nicht die Feinde, die Jesus angeschaut haben, sondern seine Jünger. Apostelgeschichte 1, dort lesen wir, wie die Jünger mit Jesus auf dem Ölberg stehen und wie Jesus vor ihren Augen in den Himmel auffährt. Und dann stehen plötzlich zwei Engel da und sagen zu den Jüngern, was schaut ihr in den Himmel? Dieser Jesus, der so in den Himmel gefahren ist, wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt fahren sehen. Vielleicht hatten die Jünger auch Angst. Und die Feinde hier, die Feinde, diese zwei Zeugen, schauen voller Angst diesen zwei Zeugen nach, wie sie in den Himmel fahren. Vielleicht stehen auch ein paar Leute mit ihren Handys da und filmen das. Wir wissen es nicht. Kursiert in der ganzen Welt herum. Hier wird uns gesagt, dass diese zwei Zeugen in den Himmel hinaufstiegen in einer Wolke. Die Wolke, eine Wolke beschreibt meistens die Herrlichkeit des Herrn. Also wir können hier davon schließen, dass diese zwei Zeugen in den Himmel auffahren in einer Wolke. Das heißt, in der Herrlichkeit des Herrn. Sie werden in die Gegenwart Gottes geführt und sie empfangen Herrlichkeit und Ehre für ihren treuen Dienst. Liebe Geschwister, als Gemeinde warten wir auf einen ähnlichen Augenblick, auf einen ähnlichen Moment. Auch wir warten auf die Entrückung. Auch wir warten darauf, in den Wolken unserem Herrn entrückt zu werden. So wie diese zwei Zeugen in der Zukunft entrückt werden, so warten wir als Gemeinde auf diese Entrückung. Wir lesen in 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 17 von den Toten, die zuerst auferstehen werden bei dem Posaunenschall, der letzten Posaune. Und dann lesen wir in Kapitel 4, Vers 17 des 1. Thessalonicher Briefes. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Auch wir werden in einer Wolke, das heißt in der Gegenwart des Herrn, entrückt werden. Und wir werden Herrlichkeit und Ehre empfangen und immer und ewig bei ihm sein. Der Unterschied zwischen der Entrückung von uns als Gemeinde und der Entrückung dieser zwei Zeugen ist der, dass ihre Feinde schauten sie an, wie sie in den Himmel entrückt wurden. Wenn wir entrückt werden, wird es nicht so sichtbar sein, dass alle Menschen plötzlich sehen, da fahren überall ein paar Christen hoch in den Himmel, sondern es wird in einem Nu passieren. In einem Nu werden wir entrückt werden, dem Herrn entgegen in die Luft. Das lesen wir in 1. Korinther 15, die Verse 51 bis 52. Dort heißt es, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune, von der Posaune, der auch in Thessalonicher Kapitel 4 geschrieben ist. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Darauf warten wir, liebe Geschwister. Danach sehnen wir uns und dies könnte jederzeit der Fall sein. Aber hier bei den Zeugen wird es so sein, dass die Menschen es beobachten werden und sie werden sich fürchten. Sie werden sich fürchten, ein großer Schreck wird auf sie liegen. Sie werden sie fragen, wenn nicht mal der Tod sie halten kann, was wird dann noch passieren, was wird dann noch kommen? Und in den Versen 13 und 14 begegnet uns dann die dritte und letzte Information dieser zwei Zeugen, also die Auswirkung von diesen zwei Zeugen. Hier lesen wir dann, und in jener Stunde geschah ein großes Erdbeben und der zehnte Teil der Stadt fiel und 7000 Menschennamen kamen in dem Erdbeben um. Und die übrigen wurden von Furcht erfüllt und gaben dem Gott des Himmels Ehre. Das zweite Wehe ist vorüber, siehe, das dritte Wehe kommt bald. Hier wird gesagt, dass unmittelbar in dem Augenblick, als die zwei Zeugen in den Himmel entrückt werden, ein großes Erdbeben geschah. Und in diesem Erdbeben fiel ein Zehntel dieser Stadt und 10.000 Menschennamen kamen bei diesem Erdbeben um. Wir können dieses Erdbeben, von dem hier die Rede ist, einerseits wörtlich verstehen. Dann bedeutet es tatsächlich, dass ein Erdbeben, ein großes Erdbeben, die Stadt Jerusalem erschüttert und dass ein Zehntel der Stadt fällt. Ein Zehntel ist nicht arg viel, also Gott ist gnädig und lässt nicht die ganze Stadt in Schutt und Asche fallen, sondern ein Zehntel der Stadt wird dabei zerstört werden. Und hier wird uns berichtet, dass 7 Menschennamen bei diesem Erdbeben umkommen. Menschennamen beschreiben Personen, also Persönlichkeiten, 7000 Persönlichkeiten, 7000 Seelen werden bei diesem Erdbeben ums Leben kommen. Das ist eine Möglichkeit, diesen Text zu verstehen. Wir können diesen Text aber auch in gewisser Weise geistlich verstehen. Und wir haben hier in gewisser Weise eine Parallele zu dem Tier, dem Antichrist. Wir haben hier in Vers 13 Zahlen. Wir haben den zehnten Teil einer Stadt und wir haben 7000 Menschennamen. Wir haben hier also die Zahl 10 und die Zahl 7. In Offenbarung Kapitel 13 ab Vers 1 wird uns das Tier, der Antichrist, beschrieben. Und zwar, und ich sah aus dem Meer ein Tier heraufsteigen, das 10 Hörner und 7 Köpfe hatte. 10 Hörner, das beschreiben 10 Weltreiche und 7 Köpfe beschreiben 7 Herrscher sozusagen. Und das wird sozusagen das antichristliche Weltreich sein. Er wird über 10 Weltreiche herrschen und 7 Weltherrscher wird er unter sich haben. Und manche legen diesen Text in Offenbarung 11, Vers 13 so aus, dass hier das antichristliche System, also die 10 Weltreiche und die 7 Könige mit diesen Zahlen gemeint sein sollen und somit das antichristliche Weltreich erschüttert wird und ins Wanken gerät, dort, wo die zwei Zeugen wieder zum Leben erweckt werden und in den Himmel entrückt werden. Das wird das antichristliche Weltsystem erschüttern, zerstören, ins Wanken bringen. Welche Auslegung auch immer korrekt sein soll, ob wir es hier wörtlich verstehen als ein Erdbeben oder geistlich. Ich lasse es mal so stehen, wir können es mitnehmen. Es ist nicht sonderlich relevant. Was relevant ist, ist die Reaktion der Menschen, die dieses Erdbeben miterleben werden. Hier heißt es, und die übrigen wurden von Furcht erfüllt und gaben dem Gott des Himmels Ehre. Also die übrigen Menschen, die in Jerusalem nicht von diesem Erdbeben getötet wurden. Die spricht übrigens dafür, dass man dieses Erdbeben auch wörtlich verstehen kann, dass die hier überlebende Menschen gemeint sein sollen. Diejenigen, die dieses Erdbeben überlebt haben, werden von Furcht erfüllt und geben dem Gott des Himmels Ehre. Dieses ganze Ereignis, was sich hier abspielt, das Auftreten der Zeugen, das Wirken der Zeugen, der Tod der Zeugen, die Auferstehung der Zeugen, die Himmelfahrt der Zeugen, das Erdbeben, wird die Menschen in eine derart große Furcht versetzen. Und in ihnen wird die Erkenntnis hervorgerufen, das muss von Gott kommen. Und sie werden dem Gott des Himmels Ehre geben. Und diese Bezeichnung Gott des Himmels findet sich im Alten Testament und auch in der Offenbarung immer wieder für den einzig wahren Gott. Und dort, wo man dem Gott des Himmels Anbetung und Ehre darbringt. Manche spekulieren hier, ob hier wirklich eine echte Wiedergeburt gemeint ist, dass die Menschen, die das hier miterleben, wirklich von Neuem geboren werden oder ob es einfach nur ein Anerkennen von Gottes Macht und Gottes Größe ist, auch das sei dahingestellt. Hier ist die Rede davon, dass Menschen wahrhaftig in Furcht versetzt werden und Gott die Ehre bringen, die ihm alleine gebührt. Ich persönlich glaube, dass hier der Beginn ist von der Sammlung und Erneuerung des Volkes Israel. Die übrigen, die in Jerusalem von diesem Erdbeben verschont werden, sie werden erkennen, das kommt von Gott. Sie werden anfangen, diesen Gott wieder zu fürchten. Sie werden ihm die Ehre geben, die ihm alleine gebührt. Hier beginnt praktisch das, was im Alten Testament prophezeit wird, dass Gott sein Volk wieder sammelt. Und das, was wir auch in Römer 11, Vers 26 lesen, so wird ganz Israel errettet werden, wenn die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird. Wir sehen hier also, dass dieser Text eine ungeheure Spannung mit sich bringt, wie zwei starke Männer auftreten werden, die ein Ziel haben und die unbeweglich diesem Ziel nachfolgen, nämlich Christus zu predigen. Wir sehen hier, wie der Antichrist und das antichristliche Weltsystem sich sträubt und gequält wird aufgrund dieser Verkündigung und alles daran setzt, die beiden Zeugen zu töten und jubelnd freuen, wenn sie sie getötet haben. Und dann sehen wir hier aber auch ihre Auferstehung und ihre Himmelfahrt und die Auswirkung von dem Dienst dieser zwei Zeugen. Zusammenfassend können wir sagen, dass Gott hier offenbart wird als derjenige, der über Leben und über Tod, über Heil und über Verderben regiert. Gott wirkt all das. Nun, was lernen wir als Gemeinde in der Gegenwart von diesem Text, den wir eben ausgelegt bekommen haben? Ich möchte uns drei tröstliche und ermutigende Wahrheiten auf den Weg geben, die wir aus diesem Text lernen können als Gemeinde. Erstens, die Gemeinde Jesu kann nicht überwunden werden. Die Gemeinde Jesu kann nicht überwunden werden. Auch wenn es für einen Augenblick so aussah, dass der Teufel Jesus am Kreuz überwunden hätte und gesiegt hätte, so hat doch Christus triumphiert und ist in Herrlichkeit in den Himmel aufgestiegen. Und wenn es auch für einen Augenblick so aussehen wird, als würde der Teufel durch den Antichristen über die zwei Zeugen triumphieren und somit in gewisser Weise auch über Gott sich stellen und über Gott triumphieren, so haben wir gesehen, werden sie am Ende triumphieren und in Herrlichkeit aufgenommen werden. Und liebe Gemeinde, auch wenn es in der Gegenwart teilweise so aussieht, dass die Gemeinde gegenwärtig unterdrückt wird, dass die Gemeinde gegenwärtig getötet und verfolgt wird und ausgerottet wird und der Teufel hier scheinbar siegt, können wir uns sicher sein, dass die Pforten der Hölle die Gemeinde Jesu nicht überwältigen können. Wisst ihr, als Gemeinde haben wir in Jesus Christus schon triumphiert. Der Kopf der alten Schlange ist schon zertreten. Christus hat den Teufel, den Tod und die Sünde gegenwärtig schon besiegt. Als Gemeinde, als Christen haben wir schon triumphiert. Wir leben in seinem Triumph, wir leben in seinem Sieg. Und all die scheinbaren Erfolge des Teufels sind, liebe Geschwister, nur scheinbare Erfolge. Nichts und niemand kann die Auserwählten von Christus trennen. Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, weder Teufel, Dämonen, Könige, Machthaber oder sonst irgendetwas oder irgendjemand wird uns als Gemeinde von der Liebe Gottes trennen. Nichts und niemand. Wir müssen uns dessen bewusst sein, liebe Geschwister. Auch wenn in vielen Teilen der Welt, in kommunistischen und sozialistischen Ländern, die Christen verfolgt werden und unterdrückt werden, dort wächst die Gemeinde Jesu. Seit 2000 Jahren wird das Christentum verfolgt und versucht, ausgerottet zu werden. Keine Religion wurde so viel verfolgt und angegriffen wie das Christentum. Komisch, dass wir immer noch da sind. Und es liegt daran, dass Christus der Herr ist und triumphiert hat. Und das soll uns Trost geben. So wie diese zwei Zeugen auferstehen und in Herrlichkeit aufgenommen werden, so werden wir als Gemeinde am Ende triumphieren aufgrund seines Sieges. Und das soll uns Trost geben. Egal, was gegenwärtig oder zukünftig noch kommen wird, liebe Geschwister. Egal, was noch kommt auf dich und auf mich und auf uns als Gemeinde, das soll uns Trost geben. Das soll uns Trost geben. Die zweite Wahrheit, die wir aus diesem Text lernen: Die Gemeinde Jesu ist ein Dorn im Auge der Welt. Die Gemeinde Jesu ist ein Dorn im Auge der Welt. Wisst ihr, die Predigt des Evangeliums ist ein Dorn im Auge der Welt. Es ist ein Geruch des Todes. Die Menschen sind so tolerant geworden, dass du nicht mehr Christ sein musst, sondern wenn du dich nur in irgendeiner Art und Weise negativ oder nicht direkt positiv über Homosexualität oder sonstige Themen äußerst, wirst du schief angeschaut. Wir als Christen predigen das Evangelium. Wir predigen über Sünde. Wir predigen über Verantwortung. Wir predigen über Gericht. Wir predigen über Gnade. Wir predigen über Liebe. Wir predigen über einen König, der diese Erde geschaffen hat. Wir predigen über einen König, der diese Erde und all die Sünder auf dieser Erde mit sich selbst versöhnt hat durch sein kostbares Blut. Wir predigen über einen König, der den Tod besiegt hat und auferstanden ist und in den Himmel gefahren ist und wiederkommen wird, um zu herrschen und zu regieren. Und jeder Mensch wird vor diesem König niederfallen und Rechenschaft ablegen müssen. Und das, liebe Geschwister, ist ein Dorn im Auge der Welt. Sehen wir es nicht in Noah, dem Prediger der Gerechtigkeit? Er war ein Dorn im Auge seiner Zeitgenossen. Deswegen wurde auch nur er und 8 Seelen gerettet. Moses war ein Dorn im Auge des ägyptischen Pharaos, weshalb er verfolgt wurde. Aber Gott hat seine Feinde im Nil ertränkt. Stephanus war ein Dorn im Auge der Pharisäer und er wurde gesteinigt. Wieso? Weil er genau von diesem Christus gepredigt hat. Jesus war ein Dorn im Auge der christlichen Elite und er wurde gekreuzigt. Wir als Gemeinde sind ein Dorn im Auge dieser Welt. Und diese Wahrheit müssen wir uns immer wieder neu vor Augen malen. Die Gemeinde Jesu passt nicht in ein kommunistisches oder in ein sozialistisches oder in irgendein anderes Weltsystem. Wir passen hier nicht rein. Und wir müssen uns auch dessen bewusst sein, dass dort, wo wir nicht verfolgt werden, lediglich geduldet werden, liebe Gemeinde. Wir werden lediglich geduldet. Und diese Wahrheit müssen wir uns immer wieder vor Augen malen. Aber dies sollte uns keinesfalls entmutigen. Denn glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch über euch reden, um meinetwillen, sagt Jesus. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren oder auch die nach euch kommen. Wir sollen uns freuen und uns frohlocken. Denn unser Lohn wird groß sein in dem Himmel. Die dritte und letzte Wahrheit, die uns trösten und ermutigen soll, die wir aus diesem Text lernen: Die Gemeinde Jesu hat Auswirkungen auf ihr Umfeld. Die Gemeinde Jesu hat Auswirkungen auf ihr Umfeld. Gott wird dieses Auftreten der zwei Zeugen in dem Maße oder in einem so großen Maße gebrauchen, dass viele, viele Menschen in Furcht fallen werden und den Gott des Himmels Anbetung bringen werden. Gott wird diese zwei Zeugen mächtiglich gebrauchen. Und Gott hat in der Vergangenheit und in der Gegenwart seine Zeugen immer gebraucht, um große Dinge zu bewirken. Wir müssen nicht groß sein und wir sind auch nicht groß. Was müssen wir tun? Nichts Großes. Wir müssen uns einfach nur treu zu der Wahrheit der Bibel stellen. Und das segnet Gott. Wenn wir im Geringsten treu sind, das heißt, wenn wir Gottes Wort, nach Gottes Wort leben in der Stille, wenn wir Gottes Wort lesen, Gottes Wort glauben und uns zu Gottes Wort stellen in einer Welt, die sich von Gottes Wort abgewendet hat, dann kann Gott große Dinge durch uns tun. Und das soll uns ermutigen. Wir als Gemeinde sollen wie eine Stadt auf einem Berg sein, die leuchtet in der Nacht. Wir sollen wie eine Kerze sein, die nicht unter einen Schemel gestellt wird oder unter einen Stuhl, sondern auf einen Tisch gestellt wird. Wir sollen leuchten. Und wir leuchten, indem wir das Licht Gottes strahlen lassen, welches das Wort Gottes ist. Als Gemeinde sollen wir die Tugenden dessen verkündigen, der uns berufen hat aus der Finsternis in sein helles Licht. Und so hoffe ich sehr, dass der Heilige Geist uns durch dieses Wort ermutigt hat, treue Zeugen Jesu Christi zu sein, indem wir wissen, dass wir nicht überwunden werden können, selbst wenn wir sterben und getötet werden. Dass wir Herrlichkeit und Ehre bekommen werden, eins, wenn wir treu bleiben. Und dass, obwohl wir ein Dorn im Auge der Welt sind, dennoch Gottes Mittel sind, um Menschen zu retten. Mögen wir, bis wir sterben oder der Herr wiederkommt, treue Zeugen Jesu Christi sein. Amen.